Hallo, grüß dich. Also, hier ist Andi und ich interviewe heute für Jetzt TV die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie Angelika Winkelhofer. Grüß dich, Angelika.
Hallo.
Also, ich stelle jetzt ein paar Fragen und zwar erstmal so allgemein. Du bietest ja Familien- und Systemaufstellung an, Arbeit mit dem Enneagramm und dem inneren Kind sowie Paartherapie und sicher hast du noch ein paar Facetten mehr zu bieten. Und du arbeitest auch mit dem spirituellen Lehrer und Psychotherapeut Christian Meyer zusammen in der spirituellen Linie von Eli Jackson Beer, was die Enneagrammarbeit betrifft, Sri Punjabi und Ramana Maharshi. Also vereint deine Arbeit Psychotherapie und Spiritualität. Das finde ich äußerst beeindruckend. Doch bevor ich dir noch ein paar Fragen zu diesen einzelnen Punkten stelle, würde mich interessieren, kannst du mir in ein paar Worten wiedergeben, wie es dazu kam, dass du diese Arbeit für dich entdeckt hast? Also, dass auch Spiritualität eine wichtige Rolle bei dieser spielt?
Das ist eigentlich, habe ich mich noch nie so gefragt, bevor wir das Interview vorbereitet haben. Ich würde sogar sagen, dass die Spiritualität zuerst da war. Also wenn ich mich dann so zurückerinnere, erinnere ich Zeiten auch in der Kindheit, wo es so einen Einklang gab. Ja, also wo so ein das ist noch nicht das, was wir jetzt als Spiritualität bezeichnen würden, aber das ist so ein Einklang mit allem. Und dann hat es natürlich auch die Kirche gegeben, ne, im Konfirmationsunterricht. Und ich erinnere mich, dass ich überlegt hatte, dass ich das nicht machen kann. Also dass der Mensch, der da was uns versucht zu erzählen, da kommt nichts rüber.
Ist nicht
Ja?
eingeschlagen, hat nicht
Nee,
wirklich
hat nicht wirklich
resoniert.
resoniert und da stimmte irgendwas nicht. Ja, also. Und dann gab es aber für mich was, nämlich was ja auch in der Bibel steht, dass Gott Liebe ist. Und das hat für mich gestimmt. Und dann konnte ich das so da für mich weitergehen und habe in die Richtung weiter gesucht eigentlich. Und habe eigentlich immer was attraktiv gefunden, wo die Religion was ist, was nicht abstrakt ist, sondern was erfahrbar ist. Und da gibt es ja in der Anthroposophie ganz viele Anregungen. Und dann habe ich ja noch, bevor ich mit dem Medizinstudium angefangen habe, an einer Heilpraktikschule angefangen, bei der Hahnemann-Schule in Berlin, die kennen einige. Habe die auch beendet neben dem Medizinstudium dann. Und habe dann sehr bald danach meinen spirituellen Lehrer kennengelernt. Den Eli Jackson Beer, den du eben
Eli
schon
Jackson
erwähnt
Beer.
hast. Da habe ich nochmal großes Glück gehabt, weil Eli war schon, bevor er seinen Lehrer traf, therapeutisch tätig. Er hat schon, bevor er seinen Lehrer traf, das Enneagramm unterrichtet und er hat schon, bevor er seinen letztendlichen Lehrer traf, Hypnotherapie unterrichtet. Und Puntaji hat zu Eli gesagt, dass er mit dem Aufwachen in den therapeutischen Raum zurückgehen möge, mit dem Wunsch, dass der Therapeut und der Klient aufwachen. Und das kam zu mir.
Ah, okay, das hat dich dann berührt. Wie
Genau.
genau kam das zu dir?
Ich bin darauf aufmerksam geworden und bin dann direkt nach Amerika gefahren. Da gab es eine Dreijahresgruppe damals und bin da hängen geblieben. Das war für immer, also das war mein Lehrer.
Okay, und die Psychotherapie, die kam dann mit dazu,
Genau, die kam dann
sozusagen?
mit dazu. Da war ich ja schon Ärztin und habe dann eine Psychotherapieausbildung gemacht und mich dann als ärztliche Psychotherapeutin nach der Facharztprüfung niedergelassen.
Ja, schön, interessant. Vor allen Dingen, ich habe ja vorhin schon erwähnt, du arbeitest ja auch mit Christian Meyer zusammen. Der ist ja auch, der Name sagt ja auch einigen was. Und wie kam es eigentlich, wie kam diese Arbeit mit ihm zustande? Und gab es dann in eurer Zusammenarbeit eine Entwicklung und Veränderung im Laufe der Jahre? Also vielleicht zuerst einmal, wie sie überhaupt zustande kam.
Wir sind damals, das war 1999 im Oktober, zusammen zu Eli gefahren. Und von da ab hat sich das entwickelt. Christian war ja schon länger Psychotherapeut und hat das dann sehr schnell in seine Arbeit zusammenfließen lassen und hat dann auch sehr schnell ja das Zentrum Zeit und Raum gegründet. Und ich war da noch am Krankenhaus. Und Christians Arbeit hat sich dann zu der als spiritueller Lehrer hin entwickelt und ich habe dann erstmal hier die Praxis gemacht. Und in der Praxis finde ich es ganz wichtig, dass die Menschen, die jetzt hierher kommen, ihre Freiheit behalten. Ja, also ich erzähle denen nicht von der Spiritualität. Also die kriegen das ja mit. Ja, manche kriegen das mit, manchmal erzählen andere Patienten oder Klienten davon. Aber da verhalte ich mich sehr abstinent, weil das gehört nicht zur Psychotherapie dazu.
Also das heißt, falls sich da Interesse entwickelt, lässt du sozusagen einen Raum offen, dass ich das von selber auf dich zubewegen kann.
Genau. Andererseits ist es so, dass sehr viele Menschen hierher kommen. Und da ist die Arbeit von Christian und mir auch sehr auf das gleiche Ziel und in die gleiche Richtung ausgerichtet. Bei mir vielleicht ein bisschen indirekter angesprochen. Ja? Also es geht ja darum, rauszufinden, wer bin ich. Mhm. Ja, und da die Menschen ihren Weg finden zu lassen, rauszufinden, was sie eigentlich ausmacht. Und da hat jeder unterschiedliche Ziele und unterschiedliche Wünsche und ja, natürlich auch Leute, die wissen, dass ich diese Arbeit mache und die sich in dieser Hinsicht auch eine Begleitung wünschen. Oh. Ja? Und rauszukriegen, was ist jetzt tatsächlich zum Beispiel, wo dissoziiere ich und es geht mir nachher schlecht, also wo gehe ich eigentlich weg von meinen Gefühlen und fühle mich dann so ein bisschen high und denke, oh, jetzt erlebe ich aber was Tolles. In Wirklichkeit ist es aber ein Zustand, der ganz weit weg ist vom eigentlichen, wahren, wirklichen Erleben im Augenblick. Ja? Oder einem Gefühl, das vielleicht für jemanden erstmal ganz unangenehm ist, dass er mitten reinkommt in eine bestimmte Traurigkeit oder Wut oder plötzlich Liebe empfindet und das erstmal ganz ängstigend findet und ganz erschreckend, dann ja dazu ermutigen und zu sagen, ah ja, aber vielleicht ist das, ich bin mal weg von allem, gar nicht das wirkliche Leben und auch nicht das, was wirklich lebendige Spiritualität ist, sondern eben Missverständnis, sowas zum Beispiel. Ja, dann auseinanderhalten zu können und mitzukriegen, ah, was ist denn im Moment tatsächlich eigentlich gerade los?
Das ist ja spannend. Also es kann einen erschrecken, Liebe zu empfinden. Mhm. Wirklich? Wie ist das denn möglich?
Richtige Liebe.
Eigentlich ist es ja eher was positiv Assoziiertes.
Richtige Liebe bricht dein Herz auf. Und dann liebst du alle Menschen.
Oh, dann kennst du dich selbst auch in allen Menschen. Kommen wir doch mal zum Enneagramm. Besprechen wir das näher. Was genau ist das Enneagramm und wofür ist es gut?
Also das Enneagramm ist eigentlich ein Neuneck, ist das griechische Wort für Neuneck. Und soweit wir wissen, hat das Enneagramm in allen mystischen Zweigen der Weltreligionen ist es aufgetaucht. Dann ist es in den Westen gekommen, hat sich dort mit der Psychotherapie vermischt. Und das ist Elis Verdienst, dass er das Enneagramm wieder in den spirituellen Bereich hineingeführt hat auf eine Weise, wo es ums Aufwachen geht. Und das Enneagramm beschreibt 9 Charakterfixierungen. Und das ist was ganz Entscheidendes, dass es die Charakterfixierung ist und nicht die Persönlichkeit. Weil die Charakterfixierung liegt unter der Persönlichkeit. Persönlichkeiten hat jeder individuell. Das kann man nicht in eine Schublade stecken. Aber die Charaktere sind eingegrenzt.
Echt?
Ja. Charakterstrukturen gibt es vom Enneagramm her 9.
Was genau ist denn der Unterschied zwischen Charakter und Persönlichkeit? Weil normalerweise, der hat einen tollen Charakter, der hat eine tolle Persönlichkeit. Ich dachte immer, das wäre eigentlich das Gleiche, aber offensichtlich gibt es hier einen Unterschied.
Genau. Und das weiß auch die klassische Psychotherapie, das unterscheidet man. Mhm. Und wenn jemand eine Charakterneurose hat, wie man das in der Psychopathologie nennt, dann ist das etwas, was dichter am Kern der Persönlichkeit dran ist. Also was ich mehr als das ist, was ich bin, erlebe. Ja, und so in dem Klassischen unterscheidet man ja so ein bisschen die zwanghaften Menschen, die histrionischen, wie man heutzutage sagt, also was man früher hysterisch nannte, die histrionischen, und die so ein bisschen paranoid sind. Ja, und das sind die drei Grundunterschiede. Von denen gibt es jeweils 3 verschiedene. Ja, und das macht einen Menschen aus, aber das sagt nichts darüber aus, ob er ein guter oder ein schlechter Mensch ist.
Okay, und Persönlichkeit ist dann eine Maske, die man trägt und nach außen hin nur verkauft? Oder was wäre denn da...
Nee, die Persönlichkeit ist...
Der Unterschied.
Die Persönlichkeit ist das, wie du im Leben stehst und was das Leben aus dir gemacht hat. Man könnte sagen, die Charakterfixierung ist sowas wie, wenn du jetzt ein Baum wärst, dann wäre die Charakterfixierung, dass du aus so einer Eichel rauswächst und dann bist du eine Eiche. Aber ob du jetzt so eine kleine Eiche wirst oder eine Bonsai-Eiche oder in einem großen Wald stehst, ja, ne, oder so eine einzelne Eiche bist, die dann irgendwann so ein Naturschutzding an den Stamm gehämmert bekommt, das ist offen. Und man könnte sagen, das ist, was die Persönlichkeit ist, was die Umwelteinflüsse sind, was das Leben mit einem macht und was man selber mit dem Leben macht.
Und der Charakter ist dann eher der Samen oder?
Der Charakter ist, dass eine Eiche immer eine bestimmte Form von Blättern hat. Ja, oder eine Kiefer immer Nadeln. Also, oder ein Orangenbaum immer Orangen hervorbringt und eben keine Äpfel.
Okay, ist mir noch gerade ein bisschen noch zu komplex, aber ich glaube, ich muss mich länger damit beschäftigen, um das genauer zu verstehen.
Man kann das Enneagramm sehr oberflächlich, sehr schnell benutzen. Und dann kann es auch eine sehr giftige Wirkung haben. Ja, weil es dann eben heißt, ja, du bist aber so ein Eichencharakter. Ja, du bist so ein Eichentyp oder so eine Eichenpersönlichkeit. Aber das sagt natürlich überhaupt nichts über dich als Mensch aus.
Also du benutzt das spirituelle Enneagramm, das ist nochmal eine eigene Kategorie, oder? Es gibt das Enneagramm und das spirituelle Enneagramm, habe ich das richtig verstanden?
Das ist das eigentliche Enneagramm,
okay.
Und das ist natürlich das, wo es sich wirklich lohnt, das auch zu durchdringen. Das Spannende ist nämlich, dass mit diesem Enneagramm wir dahin kommen, rauszufinden, was ist denn eigentlich mein Motiv? Ja, was lässt mich... Wenn ich jetzt zum Beispiel einen paranoiden Charakter habe, also eher so ein ängstlicher Mensch bin und das aber gar nicht so richtig mitkriege, dass ich eigentlich ängstlich bin und dass mein ganzes Leben von diesen Ängsten angetrieben wird, dann denke ich, oh, ich treffe schlaue Entscheidungen. Ja? Und dann kriege ich plötzlich mit, Moment mal, ich treffe eigentlich keine schlauen Entscheidungen, ich treffe Entscheidungen, die auf Angst und Panik beruhen und darauf beruhen, dass ich die Welt als feindselig einschätze, was sie so en gros nicht ist.
Ja? Ach so.
Und dann kommt man sich so mit seiner Motivation auf die Schliche und findet seine blinden Flecken.
Ah, interessant.
Und man findet raus, was ist mein gewohnheitsmäßiges Verhalten? Also was gehört zur Fixierung? Und dann kann ich leichter rauskriegen, das, was da jetzt passiert, ist meine Fixierung.
Ist das dann so ein Archetyp sozusagen, die Fixierung?
Die Archetypen kann man in der Enneagrammarbeit benutzen.
Kannst du mir mal so ein Beispiel für einen oder zwei Archetypen geben? Oberflächlich, was das bedeutet dann?
Das eine kurz noch zu Ende.
Ja?
Das Spannende ist nämlich, wenn ich mitkriege, das ist die Fixierung. Ich habe gedacht, das wäre ich und mein individuelles Leben. Ist aber nur eins von 9 Mustern. Und ich kann das dann subtrahieren. Ich kann das davon abziehen. Und dann kriege ich eine Ahnung davon, wenn das nur meine Fixierung ist, was bin dann ich? Und das ist das eigentlich Spannende daran.
Ach so, also das heißt, man hat gedacht, das bin ich.
Genau.
Und dann kriegt man mit, ups, das ist ja eigentlich nur eine Fixierung. Und dann merkt man so, da steckt aber, da muss ja was anderes noch dahinter genau. stecken, was ich bin. Und da geht es dann ums Aufwachen, oder?
Genau.
Also, ich würde dich trotzdem noch mal kurz bitten, so einen dieser Archetypen aufzuzählen oder zwei und uns kurz zu nennen, was die Charakteristika ist, nur dass wir so ein allgemeines Bild haben, was so ein Archetyp zum Beispiel ist.
Mhm.
Ja, und dann können wir uns gleich noch mal über die Sache mit dem Aufwachen noch mal näher unterhalten.
Mhm. Es gibt zum Beispiel die göttliche Mutter.
Das ist eine von den neuen Archetypen?
Mhm, eine von den neuen Archetypen ist für den Archetyp der Zweierfixierung.
Okay.
Die Zweierfixierung versteht sich selbst als jemand, der allen ganz viel gibt. Das ist eine emotionale Fixierung, gehört zu den histrionischen Fixierungen. Und das Spannende ist, es gibt immer so ein positives Selbstbild dabei. Ja, ich gebe den anderen alles und ich weiß, was die anderen brauchen. Und das stimmt zum Teil. Und dann kriegt man raus, wenn man das genauer untersucht, dahinter steckt aber eine ganz große Angst, nicht geliebt zu werden. Und diese ganze Anstrengung, für die anderen da zu sein, dient letztendlich dazu, sich geliebt zu fühlen.
Würde denn jetzt eine Frau, die sich sozusagen aufopfert für ihre Familie, die Glucke spielt, sozusagen also wirklich sich selber vernachlässigt und irgendwie daraus ihr Selbstwertgefühl zieht, wäre das jetzt so ein Fall für diese göttliche Mutter, diesen Archetypen? So, würde es in diese Richtung gehen?
Wenn es darum geht, dass es, also das zugrunde liegende Motiv bei der Zweierfixierung ist ein Gefühl, was aber unterbewusst ist, eigentlich bin ich nicht lebenswert. Es gibt jetzt zum Beispiel ein sehr ähnliches Muster, zum Beispiel bei der Sechserfixierung, das sich auch so äußern kann, dass es alle versorgt, ja, bei Frauen und Männern, wo es aber eher der Archetyp der Held ist, ja, oder der Held ist der Archetyp, wo es von Angst angetrieben ist. Von der Angst, nicht dazuzugehören und ausgestoßen zu werden. Also ein sehr ähnliches Muster, aber mit einem unterschiedlichen Motiv. Jemand anders, der jetzt nicht der Paranoide und nicht der Histronische ist, ja?
Angst, ausgestoßen zu werden und Angst, nicht liebenswürdig genug zu sein. Also das heißt, derjenige, der Angst hat, ausgestoßen zu werden, hat vielleicht nicht die Angst, nicht liebenswürdig grundsätzlich zu sein, aber trotzdem die Angst, nicht Teil sein zu dürfen genau. von der Gruppe oder so. Mhm. Interessant, okay, Entschuldigung.
Und der Dritte, wenn wir jetzt noch zu den Körperlichen kommen, der würde sich nützlich machen, damit niemanden, der ist eigentlich innerlich immer so ein bisschen wütend und hat das aber ganz versteckt. Und der würde jetzt so für alle sorgen, damit keiner mit ihm in Streit gerät. Ja? Also der könnte sich so ähnlich verhalten, vielleicht nicht ganz so, aber auch ja, fürsorgend, wohlwollend, und aber aus einem ganz anderen Grund.
Okay, also und du hast diese ganzen Sachen da und da kann man dann vielleicht entdecken, ah, okay, so funktioniere ich, aber das bin ich ja dann gar nicht. Und was genau verstehst du unter Erwachen? Weil du ja sagst, du hilfst also Leuten beim Aufwachen sozusagen mit dem Enneagramm eventuell, wenn das denn funktioniert und einschlägt.
Ja, Gurdjieff war ja einer, der das Enneagramm nach Europa gebracht hat und das war so ein Der hat gesagt, wenn man jemandem die Fixierung auf den Kopf zusagt, kann es sein, dass er tot umfällt. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber es ist bei vielen Menschen so, wenn sie das mitkriegen, wie mechanisch vieles ist. Ja, gerade auch jetzt im Seminar, dass sie mitkriegen, da sind so viele andere und bei denen läuft das im Prinzip gleich ab, dass dann nochmal ganz in nicht so ein Anstoß kommt, ja, Moment mal, aber wenn das nur das ist, was ist denn dann von mir übrig?
Mhm.
Ja. Aufwachen bedeutet, rauszufinden, wer ich bin.
Mhm. Und wer ich bin, kann man das in Worte fassen oder liegt das jenseits von Worten?
Ich finde das schwierig in Worte zu fassen, weil ich das auch nicht so viel mache. Das ist eine Erfahrung von etwas, was immer da ist.
Okay, und was hinter, wo praktisch diese ganzen Ideen, von was ich bin, sozusagen eher wie Wolken sind, die da diese Sonne verdecken, obwohl die Sonne immer scheint.
So könnte man das ausdrücken.
Als Bild sozusagen. Mhm. Und das Enneagramm kann helfen zu zeigen, hey, guck mal, das ist gar nicht die Sonne, das sind so ein paar Wolken und vielleicht ist da noch was dahinter. Ja. Und dann kann vielleicht jeder für sich die Erfahrung machen. Kann man da überhaupt noch von einer Erfahrung dann sprechen? Oder geht das über das Wort Erfahrung vielleicht sogar hinaus?
Ja, geht über das Wort Erfahrung hinaus. Das ist, wie es dann ist.
Also du gibst zwei Seminare zum Thema Enneagramm. Einmal das Enneagramm 1 und das Enneagramm 2. Kannst du mir was darüber erzählen, so auch was die Unterschiede sind? Das wäre spannend.
Ja, das ist das, was ich mit Christian Meyer zusammen mache. Das machen wir jetzt schon seit vielen Jahren zusammen. Und wir haben angefangen, das Enneagramm so weiterzugeben, wie wir es von Eli gelernt haben. Und das Enneagramm 1 gibt es immer einmal im Jahr und eigentlich auch nur in Berlin und immer zur Himmelfahrt, 4 Tage. Und da kommen relativ viele Menschen. Und dadurch ist für jede Fixierung, kann man so mitkriegen, wenn man sich jetzt zum Beispiel nicht mit Bäumen auskennt, kann man ja schlecht unterscheiden. Das heißt, eine Eiche, ist das eine Buche? Ne? So, aber wenn man so einen ganzen Eichenwald sieht und einen ganzen Buchenwald sieht, dann kriegt man schon mit, da ist irgendwas verschieden. Ja? Und man kriegt auch leichter mit, was ist denn bei den einzelnen Eichen und bei den einzelnen Buchen unterschiedlich. Ja? Und was ist aber ihr gemeinsamer Nenner? Also man kann so einen Geschmack für die Fixierung entwickeln. Man kann zum Beispiel auch mitkriegen, oh, die Eichen, die kann ich irgendwie nicht leiden. Ja. So, und dann kriegt man mit, ah, okay, was ist das? Ist das vielleicht, weil ich selber eine Eiche bin?
Ja. Na, oh.
Oder ist das, weil dann bestimmte Menschen in meinem Leben diese Charakterfixierung haben und ich da bestimmte Schwierigkeiten mit habe? Und dann wird es sehr lebendig und ich komme mir sehr schnell auf die Schliche, wenn ich da in dem Eichenwald stehe und weiß, oh, ich bin jetzt so eine Eiche. Was bleibt dann von mir übrig, wenn ich das nicht bin? Und dann haben wir festgestellt, dass natürlich das Enneagramm eine unendliche Tiefe enthält. Und das ist für die Menschen, die sich jetzt ja zum Teil auch schon jahrelang mit uns sind, sich wünschen, dass es da eine Vertiefung gibt. Und das machen wir im Enneagramm 2. Und da gibt es verschiedene Themen. Mann-Frau-Thema hatten wir jetzt, Polaritäten kommt jetzt. Und in diesem Enneagramm 2 kennen eigentlich alle ihre Fixierung. Mehr oder weniger. Und wir fangen normalerweise direkt an mit einem Thema und forschen gemeinsam mit bestimmten Übungen und Fragen, wie ich mir da noch selber immer mehr auf die Schliche komme, wie auf sehr subtile oder wie auf sehr gravierende Weise die Fixierung mein Leben bestimmt.
Also du bist auch Autorin? Und eines deiner Bücher ist 9 Farben der Stille. Und das hast du mit Christian Meyer geschrieben. Und ich denke mir, da geht es auch ums Enneagramm. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, was einen da so erwartet in dem Buch?
Das Enneagramm ist traditionell mündlich überliefert. Und wir haben uns in dem Buch seit ganz vielen Jahren Seminarmitschnitte gesammelt. Und haben die ausgefeilt, zusammengefügt, kondensiert, so dass man in dem Buch einen ganz schönen, lebendigen Eindruck bekommt von dem, wie die Fixierung funktioniert. Und es haben ganz viele Leute mitgearbeitet und haben jeweils an der eigenen Fixierung gearbeitet, sodass wir da auch die Formulierung gelassen haben. Und dass von dem her der Geschmack der Fixierung in den Worten drinsteckt oder hoffentlich drinstecken geblieben ist. Also man kann sagen, der Geschmack oder eben die Farbe. Mhm. Und das mit der Farbe ist was ganz Spannendes. Im Laufe meiner spirituellen Weges hat mir die Anthroposophie ganz viele Impulse gegeben. Die finden den Goethe ziemlich gut. Mhm. Und der Herr Goethe hat so einen Farbkreis gemacht. Mhm. Und das kennt man ja auch von dem allgemeinen Farbkreis. Es gibt die drei Grundfarben. Mhm. Rot, Gelb und Blau. Und irgendwann hatte ich so einen kreativen Impuls und habe dann einfach mal das Enneagramm mir aufgemalt und habe dann angefangen, die drei Grundfarben erstmal da reinzuzeichnen. Mhm. Und was wir eben schon angedeutet hatten, also die körperlichen sind natürlich die roten. Mhm. Also das rote körperliche Blut und so. Mhm. Und die emotionalen sind die blauen, mhm. wie das blaue Wasser und die blaue Blume der Romantik. Mhm. Und die mentalen sind die gelben, wo das Geistige ist, wo wir bei Goethe auch im Farbkreis den Verstand und den Geist.
Was ist denn Orange? Das interessiert mich, weil das gilt gerade auch als Farbe, was im Buddhismus zu sehen ist, was auch als Farbe der Kreativität und der Lebensfreude gilt.
Das Orange ist bei der Siebener Fixierung. Mhm. Und die Siebener Fixierung ist das magische Kind. Und bei der Osho-Bewegung gab es ganz viele Siebener. Ja, das passt das Orange ja dann auch nochmal dahin mit den Sanyasins.
Stimmt, ja.
Ja, so begeistert sein und nach Pune fahren und ja. Die freie Liebe leben und Pläne haben für die Zukunft und so. Das,
ja. Ja, das klingt nach viel Lebensenergie.
Genau. Ja.
Also in dem Buch erfährt man praktisch niedergeschrieben, wie das Enneagramm funktioniert von euch, oder? Wie es anzuwenden ist, wo man vielleicht auch aufpassen muss, dass man es nicht falsch anwendet oder so.
Ziel des Spiels ist ja die Selbsterkenntnis und auch die Selbsterfahrung. Mhm. Also zu erfahren, wer bin ich? Mhm. Und auch für Leute, die sehr weit auf dem spirituellen Weg sind, gibt es immer wieder Fallen, in die man hineintappt. Ja, gibt es immer wieder, dass plötzlich Muster hochkommen. Und je genauer ich das kenne und spüren kann, am Moment mal, das ist jetzt die Fixierung, die da läuft, desto genauer kann ich dann mitkriegen, und jetzt läuft da die Fixierung, aber was ist im Moment mein Gefühl gerade? Also was ist eigentlich gerade jetzt wirklich los? Und auf die Weise hilft das Erkennen von der Fixierung, dabei anzuhalten bei dem, was wir das alltägliche Leben oder die alltäglichen Muster kennen. Du kannst ja trotzdem deine Spaghetti kochen, ja, oder du kannst dein Brot backen. Du musst aber jetzt keine Angst haben, keine Ahnung, wenn du das Brot versalzt, dass dich dann keiner mehr lieb hat. Mhm. Ja, so. Und dann kriegst du mit, oh, ich backe jetzt hier Brot und das duftet eigentlich lecker, aber eigentlich habe ich die ganze Zeit Angst. Ja, und muss jetzt noch 5-mal nachlesen, ob ich auch alle Zutaten drin habe. So, und dieses Drumherum, das kann stiller werden. Und dabei hilft das Enneagramm und dabei hilft diese feinen Facetten, die in dem Buch rausgearbeitet sind, dass es ja wirklich so kondensiert ist von so vielen Jahren Arbeit und auch von so vielen Menschen, die so tief sich mit sich selber auseinandergesetzt haben, sowohl mit ihrer Charakterstruktur als auch mit dem Aufwachen und dem Stillerwerden, sodass da ganz viele Impulse für Menschen zu finden sind, die entweder auf einem therapeutischen oder auch auf einem spirituellen Weg sind.
Ja, also das ist ja eine richtig große Bandbreite, die dein Buch da anbietet zum Thema Enneagramm. Aber über das Enneagramm haben wir jetzt ja schon ein bisschen gesprochen und ich möchte noch ein bisschen was anderes erfahren. Und zwar reden wir doch ein bisschen über die neue Familien- und Systemaufstellung, die du anbietest. Was ist denn Familienaufstellung genau und was macht die neue, die du anbietest, für einen Unterschied zur traditionellen?
Also das Familienstellen ist die bekannteste systemische Arbeit, die wir so hier haben. Und berühmt gemacht hat sie Bert Hellinger. Und der hat zu Anfang seiner Arbeit sehr rigide Vorstellungen davon gehabt, was richtig und falsch ist. Und er hat dann aber in seiner eigenen Entwicklung das sehr viel weicher werden lassen. Sehr viel mehr hin zu dem, was erlebe ich denn da eigentlich? Ja, also weg von, was sind meine Ideen darüber, wie es zu sein hätte, hin zu, was erlebe ich da? Und aus dem, was ich da erlebe und erfahre, muss ich vielleicht meine Ideen verändern. Und auf die Weise hat sich vor allen Dingen verändert die Haltung dessen, der die Aufstellung leitet. Und zwar hin von, ich fixiere ein Problem, also ich mache, bringe, da kommen Leute, die haben ein Problem und ich bringe das in Ordnung. Mhm. Ja, so ist es nicht.
Okay, nicht mehr.
So ist es nicht mehr.
Sondern?
Sondern da kommen Menschen hin. Wir nehmen immer noch Stellvertreter. Das gehörte schon von Anfang an zum Familienstellen. Wir müssen aber auch nicht mehr das komplette Familiensystem aufstellen, sondern wir nehmen Stellvertreter für verschiedene, manchmal Familienmitglieder, manchmal Aspekte von was Eigenem, manchmal auch von Arbeitssystemen. Da hat sich das Spektrum auch sehr erweitert. Und dann ist es ein sehr beobachtendes Begleiten. Es ist kein geschehen lassendes Begleiten, weil sonst wäre es ja kein, sonst gibt es ja keinen Veränderungsimpuls. Mhm. Ja, manchmal entsteht der Veränderungsimpuls aus der Bewegung selber heraus und manchmal muss der von außen auch sehr klar gesetzt werden. Aber nicht mehr. Also wenn ich eine Aufstellung leite, habe ich kein Bild davon, so muss das jetzt werden. Mhm. Ja, sondern okay. Ich bin eigentlich ein Stück weit auch in einer Bewegung und kriege mit, das ist jetzt eine Bewegung, die ist, man könnte vielleicht sagen, vom Leben weg. Mhm. Ja? So, und wenn das sich jetzt ein bisschen verändert, dann ist es eine Bewegung, die zum Leben hinführt, wo mehr Kraft plötzlich in der Aufstellung ist. Mhm. Ja, wo man plötzlich anfängt oder es fängt wieder an zu prickeln. So. Mhm. Ja. Und es gab so eine Zwischenstufe, wo es sehr um die Emotionen ging. Auch das ist nur ein Aspekt. Ja, man kann ja dann gucken, was weiß ich, da steht der Vater und da steht der Sohn und dann sagen die sich mal, wie die sich beide fühlen. Das kann hilfreich sein, ist eine hilfreiche Art von Arbeit. Aber in der Aufstellungsarbeit kann ich noch auf einer tieferen Ebene mitkriegen, wie sich die Verbindung anfühlt jenseits der Gefühle. Man kann das unmittelbar erfahren und das schafft eine große Veränderung.
Also wenn ich jetzt als Beispiel Probleme mit zum Beispiel, keine Ahnung, Familienmitglied, mit der Mutter oder so habe, zum Beispiel, dann kann ich das praktisch thematisieren und kann dann gucken, inwieweit ich mich zu ihr hinbewege oder wegbewege und dann kann man da praktisch ein bisschen erfahren, wie da die Impulse sind und dass sich da auch vielleicht eine Anregung entsteht, da was zu verändern, was vielleicht eine gesündere Haltung ist oder eine lebensnahere Haltung ist. Und so können sich also zum Beispiel einige so psychologische Probleme vielleicht lösen oder vielleicht so Hassblockaden oder sowas und andererseits aber auch offensichtlich noch ein bisschen tiefer kann es auch gehen.
Ja. Das ist ja sehr spannend. Es gibt ja so die Idee, dass man mit allem eins ist. Und viele finden das gut, mit allem eins zu sein, aber nicht mit den Eltern. Ja, und das ist oft ganz schwierig.
Manchmal finden es auch umgekehrt und die Eltern finden es nicht gut. Obwohl man es selber gar nicht so schlecht findet, die Idee.
Naja, mit den Eltern eins sein heißt ja auch, dass ich erwachsen werden darf.
Ach so.
Das heißt ja nicht nur, dass ich Papa und Mama den Rest des Lebens auf dem Schoß sitze, sondern das heißt ja auch, dass ich dieses Leben, was von den Eltern kommt, in die Welt hineintragen darf. Mhm. Also so entsteht einerseits eine größere Verbundenheit und aber gleichzeitig eine größere Freiheit. Mhm. Und das schönste Bild finde ich eigentlich, dass man, wenn man so seine Eltern so hinter sich zu stehen weiß, dann fühlt sich das Leben an, als ob man immer ein bisschen mit Rückenwind fährt.
Ah, okay. Ja, das ist ein schönes. Ja. Das ist eine schöne Sache.
Und eine wichtige Sache beim Aufwachen, beim Stillerwerden, beim sein Glück suchen, spirituell oder therapeutisch. Ich kann das nicht finden, wenn ich immer mit etwas hadere. Ja, wenn ich immer sage, weil der Onkel im Krieg gefallen ist oder weil wir vertrieben wurden oder weil mein Vater so böse war oder ja, deswegen ist ach, mein ja, Leben so und so. Da wird keine Stille eintreten.
Ja, und deswegen kann ich mit dem auch nicht mehr sprechen und so. Ja.
Das ist sehr schwierig. Oder wenn ich unbewusst wie so ein als kleines Mädchen meine Oma total lieb habe und ich lebe jetzt ein Leben, wie meine Oma das gelebt hat. Als ob noch Krieg wäre, als ob die Männer alle sofort wieder vom Fronturlaub an die Front gehen müssten. Ja? Und ich lebe aus einer, also missverstanden kann man gar nicht sagen, aber missgedeuteten Liebe, das gleiche Leben, wie meine Oma gelebt hat. Da ist zwar Liebe, aber die führt zu nichts wirklich Lebendigem. Und das kann sich alles durchs Familienstellen ändern. Und deswegen gibt es für die sowohl therapeutische als auch für die spirituelle Arbeit ganz entscheidenden. Der Ballast wird abgeworfen und ich kann dann meinen Weg gehen.
Okay.
Wo auch immer ich den hingehen möchte. Das ist ja dann jeder frei.
Ja, das ist interessant, dass Jeder hat ja seine Vorstellung oder vielleicht seine Wünsche oder so. Genau. Naja, gut. Also, wo kann uns denn unsere Beziehung zur Familie im Weg stehen? Und wie sieht eher so eine gesunde Beziehung aus? Das hast du ja schon ein bisschen angerissen. Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen.
Also, ich würde da jetzt gar nicht die Begriffe gesund und krank so gerne verwenden, sondern eher, wo fühlt sich's lebendig an? Mhm. Ja, wo habe ich Kraft? Also, wenn ich in meinem Leben am richtigen Platz stehe, dann habe ich da Kraft. Ja, wenn ich zum Beispiel aber versuche, als junge Ärztin die Krankenschwestern rumzuschubsen, die zwar nicht studiert haben, aber eigentlich viel mehr wissen in dem Moment, als ich weiß, wenn ich da neu reinkomme, dann habe ich keine Kraft. Ja. So, wenn ich als Kind versuche, meine Eltern zu retten, dann werde ich das nicht können, weil ich die Position einnehme, die eigentlich die Großeltern haben. Und egal, wie ich finde, dass die Großeltern die ausgeführt haben, so war's. Das kann ich in der dritten Generation dann nicht ausgleichen. Das wirklich die Arbeit führt dazu hin, dass jeder sich auf eine Weise verbunden fühlt. Manche Menschen sich auf eine Weise verbunden fühlen, wie sie das noch nie empfinden konnten. Aber gleichzeitig die Freiheit da ist, ich kann mein Leben so gestalten, wie das für die Person, die ich bin, passend ist.
Also ich habe eine Broschüre über deine Arbeit gelesen und dort stand bezogen auf die neue Familienaufstellung der Begriff Bewegung der Stille. Mhm. Spannend. Kannst du mir das ein bisschen erklären und erläutern?
Mhm. Bewegung der Stille habe ich das genannt, weil wir das ja auch in unserem spirituellen Kontext benutzen. Mhm. Und weil wir dadurch die Möglichkeit haben, dass Menschen dahin kommen, die entweder bei mir in der Arbeit sind oder bei Christian arbeiten und Schüler sind Und in dieser Arbeit geht es ganz viel darum, sich zu erlauben, das zu fühlen, was gerade ist. Und wenn ich das in der Stellvertretung mache, also einfach nur erfahre, was da gerade in dieser Stellvertretung zu erfahren ist, auf eine gewisse Weise furchtlos, absichtslos und, wie die Sophie Hellinger sagt, auch ohne Liebe für eine Person. Also ich habe immer das ganze System sozusagen mit im Auge, wenn ich das jetzt leite. Wenn aber die Stellvertreter furchtlos das erfahren, was da gerade ist, dann kann ich auf eine Weise den Bewegungen, die dann entstehen, vertrauen, dass fast keine Worte nötig sind. Und die Bewegung entsteht nicht aus irgendeiner Absicht, dass ich jetzt denke, ah, so oder so muss das sein, sondern die Bewegung entsteht aus der Stille.
Die Stille ist dann die Absichtslosigkeit.
Die Stille hat die Qualität von Absichtslosigkeit.
Ist ein Okayness mit dem, was ist. Ein Ja zu
genau.
dem, was ist.
Ein Ja zu dem, was ist.
Das ist aber äußerst selten. Scheinbar für viele Menschen.
Ja, natürlich.
Ja,
das macht Unglück.
Ja.
Weil das ist ja schon so. Es ist ja nicht mal, ich bin unglücklich über das, was wird, sondern ich bin unglücklich über das, was ist. Und ich bin unglücklich über das, was war. Das nützt ja nichts mehr.
Und manchmal auch noch, ich bin unglücklich, dass ich unglücklich darüber bin, was dann nochmal ein extra Rucksack ist.
Genau. Und das heißt nicht, dass, wenn etwas traurig ist, ich nicht darüber weinen kann.
Ja.
Ja, das, wir wollen ja jetzt nicht so tun, als ob, naja, war nix.
Ja.
Ja, oder, wow, Kindheit war super.
Mhm.
Aber es ist ja auch wichtig mitzukriegen, Moment mal, ist ja vorbei.
Ja.
Ja. Und vielleicht kann ich erst in dem Moment, wo ich mitkriege, ah, ist vorbei, wirklich weinen über das, was traurig war. So, und dann
fließt es.
Genau, und dann kriege ich mehr mit, was ist jetzt im Moment und wie kann ich dafür sorgen, dass es mir jetzt gut geht.
Ja, vielleicht wird sogar wahrgenommen, dass ohne diese ganzen Sorgen der Moment jetzt gerade vielleicht gar nicht so schlecht ist, wie ich dachte. Ist ja auch möglich.
Genau.
Naja, okay, also das ist sehr, sehr schön und klingt auch wirklich gut. Und mir gefällt der Begriff Bewegung der Stille auch sehr gut, finde ich sehr schön. Auch Christian Meyer hat über das Familienstellen gesagt, er findet, es ist ein unverzichtbarer und kraftvoller Weg fürs Aufwachen. Und das unterstützt du auch, diesen Gedanken?
Also fürs Aufwachen ist es wichtig, einverstanden zu sein mit dem, was ist. In dem Hadern wird es nicht still. Und einverstanden zu sein mit dem, wie die Eltern sind, einverstanden zu sein mit dem, wie ich bin, als Teil des Systems und auch als Kind meiner Eltern.
Mhm.
Ja. Und dass ich auch aufhören darf, bestimmte Rollen, die ich im System eingenommen habe und vielleicht auch einnehmen musste auf eine gewisse Weise, dass ich von denen ganz liebevoll zurücktreten darf.
Mhm.
Weil plötzlich die Personen, die im System gefehlt haben, auftauchen konnten, dazugestellt werden konnten, ich die in mein Herz nehmen konnte und dadurch kann ich an meinen Platz gehen. Und dann wird es einfach stiller.
Ja, sonst sind das die ganzen Sorgen und Ängste und Gedankenreise und sowas.
Ja, und auch das, was ich nicht weiß oft. Ja? Also zum Beispiel Frauen, die, wenn ein Elternteil vor der Partnerschaft von Vater und Mutter eine wichtige Liebesbeziehung hatten und die wird verleugnet, dann nimmt oft eines der Kinder diese Position ein und steht dann da, zwischen den Eltern praktisch, ohne dass irgendjemand daran denkt, dass das jetzt sein könnte. Ja, oder ein Kind ist verstorben und irgendwie fehlt immer was, aber keiner weiß, was eigentlich fehlt. So. Und das zeigt sich in den Aufstellungen. Und da wird es sehr still. Und sehr lebendig still.
Du bietest auch Fortbildungsmaßnahmen an. Da las ich vor allem den Begriff phänomenologische Wahrnehmung zu. Würdest du mir den erläutern?
Die phänomenologische Wahrnehmung bedeutet das, was ich am Anfang angedeutet habe, dieses Wahrnehmen, was nämlich eigentlich war. Ohne das zu werten, ohne das zu richten womöglich und ohne für eine von den Personen Partei zu ergreifen. Und das ist eigentlich, was die phänomenologische Wahrnehmung bezeichnet.
Also eine unvoreingenommene Wahrnehmung, die einfach nur mal schaut.
Genau, die Phänomene, also das, was man sehen kann, wahrnimmt.
Genau, ohne da bin ich dafür, da bin ich dagegen, sondern einfach nur, was ist eigentlich und dann, was zeigt sich daraus.
Genau. Und das, also die Wahrnehmung dessen, was ich da erfahre, ist eine Ganzkörperwahrnehmung. Mhm. Also ich nehme das mental wahr, was ich davon vielleicht verstehe. Ich nehme das emotional wahr und ich kriege auch mit, wie mein Körper reagiert. Mhm. Also ich nehme das wahr auf allen drei Ebenen.
Oh, schön, okay, das geht sehr tief. Mhm. Was bietest du denn in deinen Fortbildungen an? Also du bietest also zum Beispiel an, dass diese Wahrnehmung geschult wird, oder? Und noch?
Wir haben da verschiedene Themen, Vaterthema, Mutterthema, Geschwisterthema, Gesundheit, Organisation. Also diese grundsätzlichen Regeln hat der Bert Hellinger in einem der ersten Bücher als Ordnungen der Liebe beschrieben. Mhm. Und diese Ordnungen der Liebe haben zwei Grundregeln. Und die eine Grundregel heißt, jeder hat das gleiche Recht, dazu zu gehören. Mhm. Jedes Geschwisterkind hat das gleiche Recht, dazu zu gehören. Vater und Mutter haben das gleiche Recht, dazu zu gehören.
Zum gesamten Familienbild? Oder?
Ja.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, genau. Zu einem System, wie ich das jetzt bisher in einer Paarbeziehung haben die beiden Partner oder die beiden Partnerinnen, wer auch immer das ist, das gleiche Recht, dazu zu gehören. Mhm. Und das macht diese parteinehmende Liebe. Ja, wenn ich jetzt, was weiß ich, zum Beispiel als Enkelin das Leben meiner Oma lebe, dann ist es ja eine parteinehmende Liebe, die aber eine sehr kindliche, selbst aufopfernde Liebe ist. Mhm. Wenn ich dann aber plötzlich sehe, da ist die Oma und da ist ja eigentlich der Opa. Mhm. Und das gehört ja eigentlich zu den beiden. Und der Opa gehört auch dazu. Und ich bin ja hier, ich bin ja nur die Kleine da in diesem System. Dann können alle dazugehören. Und dann kommt das zweite Prinzip dazu, dass die, die zuerst da sind, Vorrang haben vor denen, die nachfolgen. Mhm. Vorrang haben bedeutet in dem Moment nicht... Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil die haben Vorrang, weil die sind zuerst da und von denen kommt was zu denen, die nachfolgen. Und die Energie geht dann aber weiter. Ja? Also eigentlich dienen alle dem Leben, aber wenn ich jemand bin, der in einem System später kommt, zum Beispiel die Ärztin bin, die Junge, die nach der Krankenschwester kommt, dann stehe ich zuerst mal, bin ich später gekommen. Und das hat eine bestimmte Auswirkung. Ja.
Und wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, da ist ein Vater und der hat zwei Söhne und der Sohn, der zuletzt geboren ist, der Jüngste, mit dem hat der Vater aber einen besseren Draht. Ist es dann ein Problem oder so? In dem Fall, dass man irgendwie lösen müsste?
Nee, aber es ist wichtig, dass der erste Sohn der erste Sohn ist. Mhm. Der hat den ersten Platz. Und wenn man jetzt das zum Beispiel wenn man bei Tischen eine bestimmte Ordnung hat und man sitzt so, dass die Geschwister ihre eine richtige Reihenfolge haben, wird es in der Regel am Esstisch friedlicher.
Okay.
Na, wenn plötzlich der Kleine, der immer an erster Stelle war, jetzt an dritter Stelle ist, wo er eigentlich hingehört, dann gibt es erstmal natürlich Randale, weil der ist das nicht gewohnt. Na, aber nach einer Weile wird es friedlicher. Das bedeutet nicht, dass der eine besser oder schlechter ist. Die erste Frau oder der erste Mann müssen ja nicht besser sein als der zweite. Das wäre sonst auch ein schlechter Tausch gewesen. Ne? Ja. Aber das ist trotzdem der erste. Und wenn zwei Menschen in eine Paarbeziehung kommen, dann sind sie beide gleichzeitig da. Und die beiden Partner und Partnerinnen sind aber natürlich vor den Kindern da. Wenn jetzt das Paar Kinder bekommt und es geht plötzlich nur noch um die Kinder und nicht mehr um die Paarbeziehung, dann fehlt die Energie.
Ah ja, das erlebt man ja häufig, dass dann auch vielleicht Ehe dann schneller zum Bruch geht, weil nur noch die Kinder und nicht mehr die Beziehung zählen. Und da liegt aber doch ein bisschen die Wurzel.
Genau, da fehlt dann einfach die Kraft. Ja? Also das kommt ja von dem Paar miteinander. Und selbst wenn das Paar sich trennen kann, ist gemeinsam als Eltern diese Kraft behalten, wenn klar ist, als Eltern waren wir vor euch Kindern da und das bleibt auch.
Das ist ja prima. Ich wollte dich über die Ordnung der Liebe befragen, oder das hast du ja schon beantwortet. Etwas, das du auch anbietest, sind sogenannte TRE, Körperübungen für die Traumaheilung. Kannst du mir ein paar Worte dazu sagen, was das ist und wie es bei der Traumaheilung hilft?
Das TRE ist für die Traumaheilung und auch zur Stressreduktion. Und der Körper hat im Laufe seiner Evolution einen bestimmten Mechanismus entwickelt, wie er auf Stress reagiert. Nämlich er macht so, um sich zu schützen und vor allen Dingen die Bauchorgane zu schützen. Und das macht er immer noch, obwohl kein Säbelzahntiger mehr kommt, sondern nur, keine Ahnung, die Ehefrau mit dem Nudelholz oder der Chef oder die Chefin oder das Finanzamt oder wer auch immer, ja, kommt. Und die innere Körperbewegung, wenn wir unter Druck geraten, ist immer so eine. Die ist vielleicht nicht ganz so offensichtlich, weil ja, so sitzt man ja nicht da, das gehört sich ja nicht. Aber innerlich ist das, was passiert. Und wenn Menschen unter lebensbedrohliche oder als lebensbedrohlich erlebte Situationen kommen, dann ist das auch, was der Körper macht. Das heißt, der Körper hat eine natürliche Schutzreaktion auf Bedrohung. Man hat jetzt beobachtet, und das ist in vielen Trauma-Heilansätzen beobachtet worden, dass der Körper auch eine Funktion hat, um diese Anspannung wieder loszuwerden. Nämlich der Körper zittert. Und das ist, kann man bei Tieren beobachten, gibt es ganz spannende Videos dazu. Und das kann man auch bei Menschen beobachten, die, ne, wenn man sich erschreckt hat und man kommt aus der Sitte, dann fängt man plötzlich an zu zittern. Und man wusste das lange Zeit nicht, dass das eine heilende Reaktion ist. Das hat man aber immer mehr jetzt beobachtet. Und deswegen hat der David Bertschelli, der das TRE entwickelt und zusammengefügt hat, Übungen entwickelt, die dieses Zittern im Körper provozieren und unterstützen. Das heißt, ich kann also, auch wenn ich mir direkt nach einem bestimmten Ereignis das verkneife, weil ich den Körper dann einfach angespannt halte, durch diese Übung ausgelöst dem Körper erlauben, dass er so ins Zittern kommt und auf die Weise die Anspannung, die sich auch über viele Jahre und Jahrzehnte im Körper gesammelt hat, sich wieder lösen kann.
Oh, kann es denn sein, dass jemand, der Rückenschmerzen hat, wo der Arzt eigentlich nichts anderes feststellen kann als, da ist es Verspannung, aber die wollen einfach nicht weggehen. Kann es vielleicht sein, dass dabei die Ursache sein kann, dass da vielleicht einfach was nicht losgelassen wird? Ist das möglich?
Zum Beispiel, ja.
Interessant. Es ist mir tatsächlich einmal begegnet. Ich habe das jetzt selber, ich habe das schon erlebt, dieses Zittern auch selber. Das ist nicht so oft jetzt wahrscheinlich, schätze ich mal, aber auch selber schon erlebt, ja. Aber ich habe es vor allen Dingen auch sehr stark bei so Körperübungen, da war ich mal dabei. Das war ein Satsang, wo auch Körperübungen teil waren. Hat nicht jeder gemacht, aber ein paar. Und die haben dann auch so richtig stark gezittert, habe ich zuerst einen Schreck bekommen, weil ich dachte, das sah aus wie eben aus einem Horrorfilm oder sowas. Ja. Aber der schien es ja richtig gut zu gehen danach und das schien also richtig gut zu tun. Das war wahrscheinlich dieses Zittern auch.
Genau, das Zittern gehört zu vielen oder zu verschiedenen, also verschiedene Traditionen benutzen das Zittern. Und der David Bercelli, der ist dieses TRE zusammengestellt hat, diese Übung zusammengestellt hat, der hat halt bestimmte Übungen, wo er diese Muskeln, die sich bei dieser Abwehrreaktion verkrampfen, auf eine besondere Weise antriggert, dass die dann anfangen, sich zu lösen. Eben auch gerade der Psoas hier zum Beispiel, so ein großer Muskel im Körperinneren, der für diese Spannung zuständig ist, dass der sich löst und dass der Körper aus der Alarmbereitschaft rauskommt.
Und da kannst du mal helfen, dieses Zittern auszulösen?
Die Übungen sind dafür entwickelt.
Schön. Mhm. Ich meine, so Wahnsinn, dein Spektrum ist wirklich beeindruckend. Finde ich richtig toll. Dann, ich würde gerne noch ein wenig über das Paarwochenende erfahren, das du anbietest. Was genau bietest du da an? Wie kann das hilfreich sein?
Das Paarwochenende machen wir nächstes Jahr zum ersten Mal, also 2017 zum ersten Mal.
Das habe ich in der aktuellen Broschüre gelesen, deswegen.
Genau. Und ich bin auch selber gespannt. Was ich beobachtet habe, ist, dass Paarsexualität, das beschäftigt die Menschen ohne Ende. Ja, also es gibt ja noch ein paar Actionfilme und so, aber eigentlich Liebe spielt überall eine Rolle.
Ja, auch in vielen Actionfilmen tatsächlich.
Auch in vielen Actionfilmen.
Auch wenn es zu klein ist.
Ja. So, und das hält die Menschen. Die Menschen wünschen sich dabei, das Glück zu finden und finden aber auch viel Unglück. Hm. Und das ist ja schade. Hm. Und das kann sich ändern. Einmal, indem ich mitkriege, was wünsche ich mir denn von einer Beziehung? Kann das eine Beziehung überhaupt erfüllen? Was für Erwartungen habe ich an mich selber in der Beziehung? Kann ich die überhaupt erfüllen? Und muss ich die überhaupt erfüllen? Also so mitzukriegen, was ist da Fantasie und was ist Wirklichkeit?
Mhm. Okay, und das kann man da alles so ein bisschen erfahren an dem Wochenende. Genau. Ich habe in dem Zusammenhang auch den Begriff Angst vor der Freiheit gelesen. Welche Freiheit ist denn da jetzt gemeint? Wie ist das mit dem? Wie hat das mit Paaren zu tun?
Der Mensch als solches hat einen ganz markanten inneren Konflikt. Also eine Seite in mir sagt, ich möchte gern dazugehören, ich möchte gern jemanden haben, der mich lieb hat. Ich will jeden Abend mit dem zusammen auf der Couch sitzen oder mit der. Und dann habe ich einen anderen Teil in mir, der sagt, oh nee, immer auf jemanden Rücksicht nehmen und wer weiß, was ich da verpasse. Und vielleicht will ich auch nochmal mit jemand anders zumindest tanzen gehen. Ja?
Und Zeit für mich auch mal haben, nicht immer nur den Partner an der Backe.
Zeit für mich haben und nicht immer nur den Partner an der Backe, genau.
Ja, ja.
So, und diese beiden Teile habe ich in mir. Ja? Und die kann ich mir aber beide nicht so richtig erlauben. Also ich kann mir weder erlauben, richtig inniglich zusammen zu sein und mich auf so eine wirkliche Ganzkörper- und Seele-Geist-Intimität einzulassen, weil ich Angst habe, oh, dann verschmelze ich ja da komme ich dann nie wieder raus.
Oh.
Ja? Und dann habe ich natürlich auch Angst, mal vielleicht manche haben sogar Angst, allein in Urlaub zu fahren. Ja? Womöglich komme ich dann nicht mehr zurück. Ja, und wenn das aber beides...
Oder ich vermisse den Partner dann.
Ja, oder ich sterbe dann, weil ich den so sehr vermisse oder so. Genau, ja, so. Und wenn das aber beides seinen Platz haben darf, dann kann das beides auf eine gewisse Weise intensiver werden und auch so beweglicher.
Mhm.
Ja? Und das ist ein wichtiger Punkt, daran zu arbeiten.
So ein Ausgleich zu finden, so eine Harmonie, dass beides gelten darf.
Genau.
Ha, das ist gut. Das ist definitiv heilsamer als du gehörst nur mir und keiner deiner Freunde siehst du mehr, weil du könntest ja fremd gehen und wie auch immer. Und das endet meist sehr traurig, sowas.
Ja. Genau. Und das ist aber natürlich eine große Herausforderung. Ja, das geht ja nicht einfach so.
Also geht es auch ein bisschen um Besitznahme, dass man vielleicht den Partner besitzen will und wie man, dass man das vielleicht lockert oder so? Geht es darum auch?
Wir gucken mal, was für Anliegen kommen. Und das Wichtigste für mich ist mitzukriegen, was kann ich von alleine geben? Und wie kann ich, wenn ich in mir selber eigentlich erfüllt bin, aber was Überfließendes habe, was zu geben habe, wie kann ich dann mit jemandem sein, der eigentlich auch in sich erfüllt ist, den ich auch nicht verändern kann oder muss? Ja, in meinem Alter schon mal gar nicht mehr. Also da braucht man ja niemanden zu suchen, den man sich noch ummodeln kann.
Oh Gott. Böse Erinnerung aus der Vergangenheit. Ja, genau. So eine Beziehung ist Gift.
Genau. Dass der andere so sein darf, wie er ist.
Ja.
Und dass ich auch sagen kann, es nervt jetzt. Ja. Aber dass das trotzdem so ist.
Mhm.
Und dass mein Glück nicht davon abhängt, wie der andere sich verhält.
Wow. Also da wünsche ich dir viel, viel Glück und viel spannende Erfahrungen mit dabei.
Genau. Das wird sicherlich sehr, sehr eklig.
Oh, das glaube ich. Dann kommen wir noch mal zu der Arbeit mit dem inneren Kind.
Mhm.
Das ist auch ein Aspekt, den du sehr stark beleuchtest. Und da würde ich gerne von dir wissen, erst einmal, inwieweit haben wir ein inneres Kind? Wofür ist es nützlich und wofür eher hindernd?
Also auf die innere Kindarbeit sind wir noch mal mehr gekommen, weil wir das als Enneagramm Unterthema hatten beim Enneagramm 2 und das ist ja eigentlich ein Kunstbegriff. Also es ist ja eine künstliche Unterteilung von Seiten, die ich in mir empfinde. Und die eine Seite nenne ich jetzt mal, das ist das innere Kind. Ja, okay. Das ist ja...
Also das ist für dich jetzt nicht wirklich was tatsächlich absolut abgespalten ist, was da irgendwie in mir haust, sondern es ist ein Aspekt...
Genau,
von mir vielleicht.
Und ich werde nun mal das künstlich und mit Absicht sozusagen aus uns rausnehmen.
Mhm.
Ja, so wie ich zum Beispiel auch sagen kann, so jetzt will ich mal meine Wut untersuchen und dann stelle ich mal die Wut raus und guck mal, was für einen Kontakt und Verhältnis habe ich eigentlich zu meiner Wut.
Mhm.
Und genauso kann ich das machen, sagen, okay, das nehme ich jetzt mal, ist mein inneres Kind. Das ist natürlich eine Zeitspanne von 0 bis 18 oder 21.
Mhm.
Das ist jetzt nicht eins, aber so. Und das Ziel davon, wenn ich das rausnehme, ist es, dass ich mitkriege, was in mir gehört eigentlich zu diesen kindlichen Aspekten dazu. Und wo können die mir nutzen, wenn ich kreativ sein will, wenn ich unbefangen sein will? Und wo können die mir hinderlich sein, wenn ich zum Beispiel mit meinem Chef eine Gehaltsverhandlung haben muss oder mit meiner Chefin und da sagt dann, also wissen Sie, Ihre Arbeit ist ja ganz nett und dann plötzlich fühle ich mich wie mit 6 in dem ersten Mal in der Schule und kann überhaupt nicht mehr sprechen. Dann ist es hinderlich.
Kann auch ein Ausdruck des inneren Kindes sein, so bockig sein, so oh, lass mich doch in Ruhe, Sie blöder
Beispiel,
Kerl.
Genau. Ja.
Ich will das unbedingt haben, das ist meins.
Genau.
Oh. Ja, ich sehe, das hat positive Aspekte, aber auch hinderliche Aspekte,
genau.
In dem Fall, ja. Naja, also kann man denn also sagen, dass wir so verschiedene Facetten haben, dass wir auch einen inneren Erwachsenen haben oder einen inneren Alten, vielleicht wenn wir uns vorstellen, wie wir später mal werden, so.
Ganz weise.
Vielleicht haben wir da sogar manchmal auch Momente, wo wir uns besonders weise oder alt fühlen und Momente, wo wir uns besonders jung fühlen. Ich glaube, da haben wir ganz viele Aspekte. Ne?
Das innere Kind ist deswegen wichtig, weil da oft ganz gravierende und grundlegende Verletzungen stattgehabt haben.
Ah.
Und wenn ich in der Arbeit dazu komme zu sagen, okay, das ist jetzt meine Kindheit und so war die, dann kann ich natürlich nicht sagen, na gut, da gibt es jetzt aber noch Aspekte, wo das Kind sich traurig oder einsam gefühlt hat, das will ich jetzt aber nicht sperre ich wieder in die Besenkammer. Mhm. Ja? Mhm. Sondern dann brauche ich das, indem ich damit Frieden finden kann, dass diese Gefühle Raum bekommen. Und dass die Gefühle in einem geschützten Zeitpunkt und in einem geschützten Ort, wo ich mich dem dann eben auch zuwenden kann, wenn nämlich das Bewerbungsgespräch vorbei ist zum Beispiel oder möglichst vielleicht sogar davor, ja, dass ich dann gucken kann, ah, okay, was ist da an kindlichen Dingen und was sind da für Gefühle und wie kann ich mit denen anders umgehen, als im Bewerbungsgespräch die hochplopfen zu lassen.
Gut, also interessant. So ähnlich kann man sich das vorstellen. So ist die Arbeit mit dem inneren Kind, wird sozusagen angeschaut, beleuchtet und dann vielleicht geguckt, ob bei einem bestimmten Problem da vielleicht gerade das dann, da vielleicht noch was am Zappeln ist von früher sozusagen.
Ja,
das ist schön. Da gibt dann sicherlich auch einige Sachen, die man dann vielleicht auflösen kann, wo interessante und spannende Seiten zuvor, also herauskommen, die man dann an von sich erfährt, von denen man gar nicht dachte, dass sie so da wären.
Ja. Viele Menschen mögen sich zum Beispiel auch nicht, wie sie als Teenager waren. Ja. Ist ja so eine Umbauzeit innerlich.
Ja.
Da macht man ja peinliche Sachen. So, ja.
Und sah in den Spiegel so, oh, die Pickel, soll ich zur Party gehen oder nicht? Eigentlich bin ich irgendwie doof.
Genau.
Und dann darf der innere Teenager auch mal umarmt werden sozusagen.
Zum Beispiel. Genau, oder mal einen kleinen Schubs kriegen.
Auch gut. Ja, stimmt. Hast du den Eindruck, dass in der heutigen Zeit mehr Offenheit geschieht, mehr Transparenz möglich wird, dass also mehr Menschen erwachen?
Was wir ja haben, ist, dass wir hier in diesem unserem Land Religionsfreiheit haben.
Mhm.
Das ist was ganz Wertvolles. Ja, das niemand mehr hier zumindest mit dem Schwert auf der Brust sich zu irgendwas bekennen muss, was für ihn nicht stimmt.
Ja.
Und diese innere Freiheit zu haben, ist, glaube ich, der erste Schritt. Gleichzeitig ist hier für viele Menschen auch ganz dringend die Frage danach, nach dem sogenannten Woher und Wohin. Und da machen sich sicherlich viele Menschen auf den Weg. Und wenn es so ist wie in Amerika, wo Gangaji auf irgendwelchen privaten Fernsehkanälen läuft oder Eli und die Leute dann beim 7. nachts um 2 plötzlich was über Aufwachen hören, das hat es so vor 20 Jahren auch noch nicht gegeben.
Ja.
Und es ist was sehr Spannendes, was ich jetzt hier beobachte in der ehemaligen DDR, die ja schon sehr lange ohne Religion eigentlich sich entwickelt die Gesellschaft oder wo die Religion eine bestimmte auch politische Rolle spielt, dass die Menschen zwar, es gibt keine Absolution mehr. Also es gibt niemand, der sagt, deine Sünden sind dir vergeben.
Ja, zum Glück.
Zum Glück, aber die Menschen fühlen sich ja trotzdem schuldig, auch wenn sie nicht den Begriff der Sünde dafür benutzen.
Ach so.
Ja. So, und dann haben wir...
Gibt es kein Ventil mehr.
Dann gibt es irgendwie so ein der Mensch fühlt sich irgendwie schuldig oder hat sich was zu Schulden kommen lassen oder fühlt sich einfach nur so schuldig, obwohl das gar nicht ist. Und es gibt aber keinen Erlöser mehr. Und das könnte nochmal ein Impuls sein, sich auf den Weg zu machen. Was ist denn da eigentlich los? Und das ist eigentlich was Spannendes und was Schönes. Also wenn das nicht mehr mit so ein paar Ablasshandelmünzen und auch nicht mit ein bisschen Wein trinken abzugelten ist, dann muss ich mir was anderes ausdenken, wie ich mit mir selbst wieder ins Reine komme. Und das,
ja,
hat viele Chancen auch.
Was kannst du denn über die besondere Situation von jungen Menschen in der heutigen Welt sagen?
Junge Menschen sind was ganz Wundervolles und fragt sich dann, ab welchem Alter man sich selbst davon ausnehmen muss. Ich finde das sehr spannend, was die für Aufgaben haben. Und was ich so mitkriege, ist, dass die andere Aufgaben haben, als ich hatte und noch andere Aufgaben haben, als die Großeltern hatten. Und dass ich da ganz großes Vertrauen habe. Die werden ihre Aufgaben meistern und tun das auch. Und je weniger wir ihnen an altem Kram überhelfen und je weniger wir sie irgendwie einkästeln, ohne dass, ne, dass da jetzt so eine Beliebigkeit entsteht, dann machen die das schon.
Ja, die haben ja auch eigentlich in der Regel so auch oft so die Frage, wer bin ich, so ein bisschen schon dabei, so Jugendliche, junge Erwachsene. Und die haben ja völlig andere Ausdrucksmöglichkeiten jetzt mittlerweile. Viele tun sich auf YouTube durch Videos oder so, die sie von ihrem Leben machen und so ausdrücken und erzählen und gucken mal vegan hier oder spielen dort und so. Und die Vernetzung ist auch sehr stark geworden. Es ist eigentlich ganz spannend. Erlebst du denn, dass junge Menschen auch öfters bei dir vorbeischauen, um vielleicht interessiert an dem Erwachen oder dem Enneagramm und so, nicht nur Psychotherapie, auch wirklich Erwachen?
Sind auch junge Menschen, die sich dafür interessieren. Also früher war das ja so, dass in der spirituellen Tradition man zuerst zu Hause war und dann seine Ausbildung gemacht hat und dann seine Familie gegründet hat und seine Familie versorgt hatte. Und wenn das fertig war, dann ging man in die Wälder und suchte seinen Guru. Ja? Das ist ja heute nicht mehr so. Aber natürlich nimmt die Zeit von Existenzgründung und Familiengründung einen großen Raum ein. Ja? So, da ist man sehr beschäftigt. Und die Leute sind ja mit der neuen Art und Weise zu studieren oft sehr beschäftigt. Ja? Aber diese innere Wachheit und Offenheit, die ist schon da. Und das ist was Schönes.
Ja, dann kommen wir mal zur letzten Frage. Die stelle ich, wenn man mich kennt, dauernd. Aber ich finde es immer wieder spannend, was für verschiedene Antworten da kommen. Also wenn ein dir bekannter und geliebter Mensch, der auch offen ist für das, was du sagst, zu dir kommt und absolut unglücklich ist und dann praktisch sagt, hilf mir, Angelika, bitte, was kann ich tun? Mein Leben ist so schrecklich, ich bin so traurig und ach, ich weiß nicht, ob das überhaupt einen Sinn hat hier und so. Also richtig fertig ist. Jetzt nicht suizidgefährdet, aber sehr, sehr traurig. Was würdest du denn dem Menschen raten oder sagen, wenn er ein offenes Ohr für dich hat?
Also mir geliebte Menschen, denen rate ich nichts, weil das gibt Vermischungen. Die würde ich zu jemandem hinschicken.
Okay.
Wenn jemand kommt, der unglücklich ist, dann ist das Erste rauszukriegen, was wünscht er sich eigentlich? Ja, dass der eine Ahnung bekommt, was wäre denn eigentlich nicht unglücklich? Ja. Und dann gibt es eine ganz große Bandbreite. Der eine sagt, ich will aufwachen, der andere sagt, ich will, dass mein Knie nicht mehr so weh tut und der Dritte sagt, ich will, dass mein Mann freundlicher ist. Ja, so haben die Leute unterschiedliche Aspekte von Unglück. Und auf die Weise gibt es sehr unterschiedliche Arten von, was die tun können, um das zu verändern. Auch wie dringlich das ist, ob die jetzt einmal in der Woche zur Therapie gehen möchten oder ob sie zum Beispiel das autogene Training lernen, wo sie einfach zunächst mal nur so ein bisschen die Anspannung und den ganzen Stress rausnehmen. Und für manche reicht es schon, die wollen gar nicht viel mehr. Ja? Andere kommen mit dem autogenen Training zum Beispiel dazu, dass sie plötzlich in Kontakt mit sich selbst kommen, in Kontakt mit ihren Gefühlen. Und ich habe auch schon erlebt, dass jetzt beim autogenen Training zum Beispiel jemand ganz unbedarft herkommt und plötzlich eine Art von Stille erfährt, ohne zu wissen, was das ist. Mhm. Ja, also wo so mit einfachen Mitteln plötzlich Erfahrungen möglich werden, die dem Menschen so einen kleinen Glücksmoment ermöglichen. Und dann kann ich sagen, da will ich mehr von oder das reicht mir jetzt.
Ja, schön. Ich habe auch draußen ein Buch gesehen, das mein autogenes Training, das scheint von dir zu sein. Hast du dich also auch noch näher damit beschäftigt und ein Buch darüber geschrieben?
Genau. So eine, das ist so eine Anleitung, die eben genau dieses Spektrum enthält. Das kann man auch seinen Eltern zu Weihnachten schenken, weil das ist autogenes Training, das zahlt die Krankenkasse, das ist was Handfestes, ja, das ist ein Training. So. Und das ermöglicht aber ein bisschen ähnlich wie beim TRE, dass der Körper relaxen kann. Und wenn der Körper nicht mehr so auf Angriff, Kampf oder Flucht ausgerichtet ist, dann entsteht auch Raum für Gefühle und für Atem und für Dasein. Und das ist ein kleiner, subtiler Schleichweg zu sich selbst, der sehr kraftvoll dann auch wird, zum Beispiel. Ja, und alles andere, ich bin da aber sehr zurückhaltend mit Empfehlungen. Ja, das ist da, das gibt es. Und der Mensch, der da herkommt, der kann für sich selber rausfinden, interessiert mich das und will ich da hingehen? Ja, da muss so ein eigener Impuls entstehen.
Ja, klar.
Ja, sonst ist es, sonst ist es nicht das eigene.
Ja, ja. Da gibst du ja genügend Raum, den eigenen Impulsen. Das ist ja wichtig. Na, also wunderbar, wir sind jetzt am Ende.
Viele Impulse durch deine schönen Fragen.
Dankeschön. Ja, danke schön. Wir sind am Ende angelangt und es war sehr schön. Ich fand das Interview wirklich schön. Und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, ein paar Fragen zu beantworten. Und ich wünsche dir alles Gute, Angelika, für dich, für deine Arbeit und für deine Zukunft.
Vielen Dank. Und euch auch für eure Jetzt-Arbeit.
Ja, gerne.